das war tatsächlich für mich ein Schlüsselmoment, dass ich gemerkt habe, ich muss auf gar nichts warten für ein Abenteuer. Ich muss einfach losfahren von meiner Haustür oder loslaufen, ne, und kann so viel erleben.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und falls du heute zum ersten Mal dabei bist, stelle ich mich noch in aller Kürze vor. Mein Name ist Kira, schön, dass du da bist. In dieser Folge erwarten dich gleich zwei tolle Destinationen. Und die erste, die ist bei dir zu Hause. Wo auch immer das ist. Wir schauen uns nämlich mal an, wie du sogenannte Mikroabenteuer in deinen Alltag integrieren kannst. Und der zweite Ort, der ist ein Reiseziel deiner Wahl. Es geht nämlich darum, wie du grundsätzlich mehr rausholen kannst aus deinen Reisen. Und Moment, das muss ich kurz einordnen, da geht es jetzt überhaupt nicht um höher, schneller, weiter. Ganz im Gegenteil, es geht darum, bewusster zu reisen. Also deine Reise so zu gestalten oder so zu erleben, dass du am Ende hoffentlich zufriedener und auch erfüllter wieder nach Hause kommst. Und ich gebe zu, das klang jetzt vielleicht alles erstmal so ein bisschen sehr theoretisch, ist es aber tatsächlich null. Denn mein heutiger Gast ist dafür bekannt, seine Ideen sehr praxisnah und mit vielen konkreten Beispielen zu schmücken. Mein Gesprächspartner ist heute nämlich kein geringerer als Christo Förster, den viele von euch aus der Reise-Community auch mit Sicherheit schon kennen. Denn Christo ist Host des Podcasts Frei raus – Abenteuer fürs Leben. Und darin spricht er alleine oder mit Gästen darüber, wie man es schafft, das eigene Leben mit ehrlichen Momenten zu bereichern und allgemein mehr Freiheit zu wagen. Das ist mal sehr philosophisch, mal ganz konkret, immer lösungsorientiert und immer positiv. Und Christo hat jetzt nicht nur tolle Ideen, er setzt sie vor allem auch selber um. So ist er zum Beispiel schon mal 8 Wochen lang quer durch Deutschland gereist, von der Zugspitze bis nach Sylt. Und seine einzigen Fortbewegungsmittel waren ein Stand-Up-Paddle und seine eigenen Füße. Um damit jetzt mal nur eins der vielen Abenteuer zu erwähnen. Und wenn er gerade mal keine Abenteuer erlebt und auch keinen Podcast aufzeichnet, dann ist Christo außerdem noch Buchautor und Speaker. Ihr merkt schon, ein wirklich viel beschäftigter Mann. Umso dankbarer bin ich, dass er sich heute die Zeit nimmt für unser Gespräch. Lieber Christo, so schön heute mit dir per Videocall zu sprechen. Toll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank und hallo.
Und ich möchte direkt mit einem kleinen Kompliment starten. Ich habe nämlich einer Freundin vor ein paar Tagen erzählt, dass du mir für ein Interview zugesagt hast und ihre erste Reaktion war, oh, Christo Förster, den höre ich ja auch immer total gerne und der hat ja auch so eine tolle Stimme. Also da war sie ganz begeistert und ich muss sagen, das trifft sich so gut hier heute für mich, weil du hörst es, ich bin sehr angeschlagen, ich leide gerade sehr unter Allergien, also freue ich mich, dass du ab gleich den höheren Redeanteil hast.
Du meinst, ich soll das tragen jetzt.
Ja. Genau, du musst es ausbaden.
Stimmlich zumindest.
Ja. Ja, und zu der tollen Stimme kommen jetzt auch noch tolle Inhalte. Wir sprechen heute über Mikroabenteuer. Und bevor wir mal etwas in die Theorie gehen und genauer erklären, was das überhaupt ist, die Frage an dich, was war denn dein letztes Mikroabenteuer?
Oh, ich habe jetzt gerade vor einer guten Woche mal wieder eine Nacht im Wald verbracht. Das mache ich ganz gerne mal. Und das war so, dass ich gar nicht wusste, wo ich da genau einen Spot finden werde. Ich hatte einen Vortrag in Mitteldeutschland irgendwo und musste da schon sehr früh sein. Morgens um 8 an der Schule war das. Und dann habe ich gedacht, komm, guckst du doch einfach mal, ob es da irgendwo ein Waldstück in der Nähe gab. Und die Schule war tatsächlich an so einen Wald angrenzend. Und dann bin ich am Vorabend angereist mit meiner Hängematte, meinem Schlafsack, es war eine sehr kalte Nacht, -5 Grad, glaube ich. Ich brauchte also auch noch so eine Isolierung von unten. Viele können sich immer gar nicht vorstellen, dass man in der Hängematte auch bei kalten Temperaturen draußen schlafen kann und das okay ist und man nicht erfriert, aber das geht tatsächlich. Es gibt so eine Art Isolierung, die du von unten drunter hängst unter die Hängematte.
Ah, spannend, okay.
Und dann habe ich mir da in dem Wald, es war schon dunkel, irgendwo 2 Bäume gesucht, an denen ich meine Hängematte aufhängen kann, habe die Nacht in der Hängematte verbracht und bin dann morgens direkt zu meinem Vortrag spaziert in der Schule. Mich nochmal kurz irgendwo frisch gemacht, an einem Bachlauf, bisschen Wasser ins Gesicht. Und das verrückt. War dann schon wieder so ein kleines Abenteuer. Auch wenn ich das jetzt schon des Öfteren gemacht habe, so eine Nacht draußen oder das regelmäßig immer wieder mal mache, eine Nacht einfach im Wald zu verbringen, so ist da trotzdem immer noch viel Ungewissheit drin, weil ich ja nicht so richtig weiß, was mich da erwartet, wer da möglicherweise noch vorbeikommt, ob ich da überhaupt was finde, wie die Nacht so wird. Ja, da
wie
steckt
war die
immer
Nacht, wenn ich fragen darf?
Ungewissheit drin und so ein Abenteuerfaktor. Die Nacht war total ruhig, also wirklich ganz, ganz still. Das habe ich oft in der Nacht in so einem Waldstück. Da denkst du ja manchmal, also wenn du es jetzt noch nicht so oft gemacht hast, da ist was weiß ich was los. Ne? Tiere, die da irgendwie ihre Geräusche abgeben oder was weiß ich, der Wind raschelt. Also es war kein Wind und es waren keine Tiere da. Es war einfach komplett totenstill die ganze Zeit. Also total angenehm eigentlich. Und ich habe eine richtig gute Nacht gehabt. Das ist auch nicht jedes Mal der Fall. Ja, das weißt du eben auch nicht so genau, wie du dann schläfst.
Kann ja auch mal regnen, ne? Stelle ich mir gerade die Frage.
Es kann regnen, genau. Dann habe ich so eine Regenplane noch dabei. Ne?
Ach, guck mal, du bist vorbereitet, ja.
Also wenn ich das vorher weiß, es gibt so einen Tarp, heißt das dann, das kannst du drüber spannen über die Hängematte und dann bist du letztlich auch gegen Regen geschützt. Aber wenn ich jetzt vorher mal kurz auf die Wettervorhersage gucke und sehe, da ist kein Regen angesagt, dann nehme ich die auch nicht unbedingt mit. Und das war wirklich eine richtig gute, gemütliche Nacht, obwohl es, wie gesagt, -5 Grad waren und ich auch gar nicht so sicher war, weil so bei solchen Temperaturen hatte ich dann auch noch keine Nacht draußen verbracht in der Hängematte, ob das so gemütlich wird, war es aber tatsächlich.
Sehr schön, das ist schön zu hören. Und ich weiß ja von dir, dass du häufiger mal draußen übernachtest, gerne auch bei dir auf der Terrasse, habe ich jetzt schon häufiger im Podcast gehört. Und ich wollte eigentlich zur Vorbereitung auf unser Gespräch selber auch mal bei uns auf dem Balkon schlafen, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, zum einen wegen der Allergie, zum anderen, weil wir auf einer sehr viel befahrenen Straße wohnen, auf der Schönhauser Allee hier in Berlin. Und jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, hättest du mir das überhaupt empfohlen oder brauchst es dann schon irgendwie diese Natur drumherum?
Also die brauche ich nicht unbedingt. Ich habe auch, wenn ich auf meiner Terrasse schlafe, und das tue ich jetzt wirklich durchgehend seit einem Dreivierteljahr fast. Also da waren vielleicht mal 10 Nächte dabei, wo ich irgendwie außerhalb war oder irgendwie was anderes dann doch war, wo ich drin geschlafen habe. Aber sonst wirklich das letzte Dreivierteljahr immer an der frischen Luft geschlafen. Jetzt gerade auch wieder kalt. -2 hatten wir heute Nacht, glaube ich. Aber es ist kein Problem, wenn du eben eine vernünftige Decke, und ich schlafe da wirklich unter einer Daunendecke auf so einem Outdoor-Sofa. Also das ist eine Matratze, eine ganz normale letztlich auf diesem Sofa und dann mit einer Daunendecke und je nach Temperatur eben noch so eine Wolldecke drüber oder so. Und dann ziehe ich mir was über den Kopf, eine Mütze und habe was um den Hals, so, damit es eben nicht zu kalt wird, damit mir warm ist. Und dann ist es überhaupt kein Problem, dann ist es echt angenehm. Aber ich habe auf meiner Terrasse tatsächlich zum Beispiel auch Straßenlaternen, die da rein leuchten, wo ich dann, weil ich gesagt habe, ich habe was am Kopf, so eine Mütze, das ist eher so ein Schlauchtuch, so ein Buff, kennt man vielleicht, was man auch um den Hals tragen kann.
Ja, den kenne ich sogar,
aber eben
genau,
dann auch um den Kopf rum. Und das ziehe ich so weit runter, dass ich das, klappt das dann um wie so eine Schlafmaske, dass ich über den Augen eben auch das abgedunkelt habe, also dieses Tuch noch drüber habe.
Okay.
So, und dann stört mich das nicht mit diesen Straßenlaternen, die es sonst echt relativ hell machen. So. Und da gibt es natürlich auch gegen die Akustik was du tun kannst. Du kannst da dir Oropax reintun oder so. Das ist was ich, wenn ich in der Nacht draußen verbringe, sonst irgendwo in der freien Natur nicht so gerne mache, weil ich ja auch wissen möchte, was um mich herum da passiert. Aber in dem Fall, wenn ich an einer großen befahrenen Straße die Nacht verbringen würde, da wäre es dann sicherlich schon hilfreich. Also das wäre eine Möglichkeit, einfach mal Oropax reinzumachen und zu gucken, wie es so ist. Ne? Wir haben immer schnell Ausreden für alles.
Meine Ausrede wäre jetzt meine Allergie gewesen.
Ich will jetzt gar nicht dich da konkret angreifen und sagen, pass auf, wir haben wieder nur Ausreden gesucht. Ja. Aber es passiert natürlich schnell, dass wir mal Gründe dafür finden, warum es nun gerade für uns jetzt nicht geht.
Stimmt, ich wurde ertappt.
Aber das einfach mal auszuprobieren, wäre eine Möglichkeit. Ne? Und wenn es dann nicht erholsam ist, ist es ja Quatsch, das zu machen. Also ich mache es, weil ich da draußen besser schlafe als drin. So. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann müsste ich es ja nicht machen.
Verstehe. Okay. Ja gut, dann ich finde meine Ausrede Allergie, die zählt gerade noch, aber sobald die vorbei ist, habe ich wirklich keine mehr. Das war jetzt sehr praktisch. Lass uns doch einmal einen Schritt zurücktreten. In meinem Podcast zum Beispiel geht es häufig um die großen Abenteuer in der weiten Welt, in anderen Kulturen. Du in deinem Podcast sprichst aber eher so über die kleinen Mikroabenteuer, die man eben auch vor der eigenen Haustür erleben kann. Und du hast den Begriff der Mikroabenteuer ja auch mitgeprägt. Erklär doch mal, was ist ein Mikroabenteuer und wie kann man das erleben?
Mache ich sehr gerne, habe ich schon oft gemacht und es gibt auch eine recht klare Definition sozusagen. Aber vielleicht vorab geschoben nochmal, dass es mir eigentlich um Abenteuer geht. So, und ich liebe auch die großen Abenteuer. Ja. Es ist überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt nur mit den kleinen beschäftige. Ich finde aber, dass Abenteuer eben nicht immer nur groß sein müssen. Also, dass wir erstmal so einen Aufbau brauchen, irgendwas, was wir da kreieren, bevor wir dann ein Abenteuer erleben können. Nämlich erstmal weit weg müssen, viel Geld brauchen, auf jeden Fall Zeit brauchen, viel Urlaub, damit wir dann ein Abenteuer erleben. Wir können schon mit einem viel niedrigeren Zugang sozusagen, mit viel weniger Aufwand Abenteuer erleben. Mhm. Und das ist letztlich das, worum es bei der Idee der Mikroabenteuer geht. Dass du eher guckst, was macht denn ein Abenteuer zu einem Abenteuer? Was ist das so? Gibt es da Faktoren? Ja, wie zum Beispiel, ich habe es eben schon mit so einem Nebensatz erwähnt, die Ungewissheit, dass ich nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Ich glaube, das ist ein Faktor, der das Abenteuer charakterisiert. Ungewissheit, neue Wege gehen, also auch entdecken, etwas Neues entdecken, einfach was tun, was wir sonst nicht tun, aus dieser Komfortzone rauszukommen, in der wir uns eben doch oft befinden in unserem Leben. Und ob eine Unternehmung diese Faktoren erfüllt, das hängt jetzt nicht davon ab, wie weit sind wir weg, sondern eher, wie ist unsere Einstellung so, wie gehen wir ran an diese Unternehmung. Und wenn das, was wir da tun, eben in einem gewissen Zeitrahmen sich nur bewegt, maximal 72 Stunden, das ist so eine Regel, die ich mal aufgestellt habe für ein Mikroabenteuer, also ein kleines Abenteuer. Und ich aber trotzdem eben mich herausfordere, indem ich zum Beispiel, das ist eine weitere Regel, die ich für mich selber definiert habe, dass ich kein Auto benutze bei einem Mikroabenteuer, dass ich kein Flugzeug benutze. Also nicht, dass ich sage, ich fliege jetzt nach Mallorca, Freitag, komme Sonntag wieder, 72 Stunden, yay, Mikroabenteuer, sondern dass ich das eben nicht tue, dass ich versuche, aus eigener Kraft unterwegs zu sein oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dass, wenn eine Nacht dabei ist, dass ich die dann draußen ohne Zelt verbringe. Das ist so ein weiteres Ding, was ich für mich persönlich aufgestellt habe, ein Kriterium für ein Mikroabenteuer.
Okay.
Dieser Begriff Mikroabenteuer und diese Idee, das wirklich als was Kleines zu verstehen, was ohne viel Aufwand umzusetzen ist, das hat mich extrem motiviert, das Abenteuer eben auch im Kleinen zu suchen, vor der Haustür zu suchen, auch wenn möglich von der Haustür aufzubrechen für so ein Abenteuer. Und das weiß ich, dass das viele andere Menschen auch motiviert, um solche Abenteuer zu suchen, um eben nicht immer diese, sind wir wieder bei den Ausreden, zu finden, warum wir gerade kein Abenteuer erleben können, weil wir haben ja nicht die Zeit, die wir normalerweise verbinden mit einem Abenteuer, wir haben vielleicht nicht das Geld, wir schaffen es jetzt gerade nicht bis irgendwo nach Nordskandinavien oder so, ja, oder noch viel weiter weg, sondern wirklich zu sagen, okay, will ich jetzt ein Abenteuer oder nicht? Und wenn ja, dann laufe ich einfach vor meiner Haustür los und, keine Ahnung, lass vielleicht das Handy mal stecken. Mhm. Ja? Das ist für viele ja schon ein mittleres Abenteuer,
ja,
ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Aber es kann natürlich auf ganz viele andere Arten und Weisen noch funktionieren. Ja? Wir können einfach zu Fuß loslaufen von der Haustür und sagen, wir laufen jetzt einen Tag lang nur geradeaus oder wir entscheiden spontan an jeder Weggabelung, wo wir abbiegen oder wir werfen eine Münze, ja, oder gehen jede zweite links, jede dritte rechts oder so.
Ja.
Auch mal dem Zufall ein bisschen wieder die Führung überlassen und uns so reinzubegeben in die Ungewissheit, ohne das genau vorgeplant zu haben, was dann da passiert. Also jetzt nur ein Beispiel von tausenden Abenteuermöglichkeiten und Ideen, die so auf der Straße liegen, wo es sich aber lohnt, mal hinzugucken und mal wieder so ein bisschen spielerisch ranzugehen, auch sich selber kleine Challenges zu kreieren. Also ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für so kleine Abenteuer, sich zu sagen, pass auf, heute darf ich nur 10 Euro ausgeben oder heute darf ich das Handy nicht benutzen, ja, oder heute darf ich eben nur draußen übernachten oder was auch immer, um dann sowas abenteuerlich zu machen, eben eine Umgebung oder ein Erleben vor der eigenen Haustür.
Ich finde das so spannend, weil ich auch so meine eigene Abenteuerdefinition nochmal überdenken musste, als ich mich mit deinem Ansatz auseinandergesetzt habe. Und das ist mir einfach nochmal so klar geworden. Es ist teilweise so viel abenteuerlicher, einen Spaziergang durch die eigene Stadt zu machen mit so einer kleinen Challenge, anstatt, weiß ich nicht, 2 Wochen lang in einen All-Inclusive-Urlaub in die Karibik zu fliegen, obwohl es so viel weiter weg ist und man ja erstmal denken würde, das ist doch das große Abenteuer. Das geht wahrscheinlich einfach eher so darum, raus aus der Komfortzone, einfach mal was ganz anderes machen, was man so noch nie gedacht hat vielleicht auch.
Genau, Dinge zum ersten Mal machen. So,
Ja.
das hat ja immer eine ganz besondere Magie. Und vor allen Dingen auch selbst Verantwortung zu übernehmen für das, was man da macht. Also selbst zu entscheiden. Das ist ja oft so die Krux bei selbst Abenteuern, wo dann groß Abenteuer draufsteht, die du buchen kannst, ja, die aber irgendwo weit weg stattfinden. Ich habe sowas auch schon erlebt. Ich war auf so einer Tour mit Jeeps durch Peru, ja, wo.
Klingt erstmal sehr abenteuerlich.
Draufsteht, das wäre das Abenteuer schlechthin, ja, also wirklich so tagelang mit einem Jeep irgendwo in abgelegenen Gebieten unterwegs zu sein. Aber am Ende habe ich da nichts selber entschieden, weil ich da mit so einer Reisegruppe unterwegs war, weil wir mit so 20 Jeeps hintereinander Kolonne gefahren sind und vorne immer welche waren, die gesagt haben, was wir jetzt machen. Ja, und dann läufst du einfach wie übertragen so einem Regenschirm hinterher auf so einer Stadtführung, ja, und dackelst dann da lang und hast so eine Kulisse, die abenteuerlich scheint, ja, durch die du dich durchbewegst, aber du erlebst eigentlich kein Abenteuer, weil du nicht selber entscheiden musst, weil du keine Lösung finden musst für irgendwelche Probleme, die auftreten, gerade weil keine auftreten, die löst immer jemand anders für dich. So. Und deswegen kommt es eben nicht drauf an, wie weit sind wir weg, so, sondern es kommt drauf an, wie sind wir unterwegs. Wir können sehr wohl natürlich am Ende der Welt ein Abenteuer erleben.
Ja,
so.
Ja.
Aber wir können da genauso gut keins erleben. Das Gleiche hier. Ja. Wir können hier kein Abenteuer erleben, wenn wir einen Sonntagsspaziergang machen auf der immer gleichen Runde durch den Wald, ja, noch mit Musik im Ohr oder so. Dann wird es wenig abenteuerlich sein. Wir können aber in der gleichen Zeit auch ein großes Abenteuer erleben, indem wir sagen, keine Ahnung, wir laufen jetzt querfeldein und haben keine Navigation dabei und gucken mal, wo wir rauskommen. So. Das ist so einfach und klein kann dieser Switch sein und das Erleben ist auf einmal ein ganz anderes. Und es kann dir viel mehr geben, als, wie du sagst, eine Woche irgendwo im Pauschalurlaub.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und du hast jetzt schon viele Beispiele genannt, aber hast du so ein Evergreen, was für jeden funktioniert, wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch gar keine Erfahrung, aber ich würde so gern mal ein Mikroabenteuer oder streich das Mikro, ein Abenteuer zu Hause erleben. Was wäre eine gute Sache, die man da einfach mal testen könnte, wenn man jetzt selber gerade nicht so kreativ ist?
Also ich finde tatsächlich eine Nacht draußen zu verbringen. Es muss gar nicht unbedingt irgendwo im Schlafsack sein oder in der Hängematte oder im Zelt. Da können wir auch ja bei der Gelegenheit vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Zelten dürfen wir ja nicht wild in Deutschland. Also ich darf nicht
das
irgendwo
hab ich
mein
mich nämlich
Zelt
gefragt.
Aufschlagen.
Darf ich überhaupt draußen irgendwo schlafen in Deutschland?
Ja, das ist genau der feine Unterschied. Also du darfst draußen irgendwo schlafen, aber du darfst nicht zelten. Also das wilde Zelten ist verboten in Deutschland. Aber wenn du irgendwo liegst, ja, das ist in vielen anderen Ländern auch verboten. Also es gibt wenige Länder, wo das erlaubt ist. Aber in Deutschland ist es gesetzlich nicht geregelt, wenn du jetzt irgendwo liegst und dich ausruhst. Ja, du legst dich mal irgendwo auf den Boden, auf die Isomatte und in den Schlafsack. Und ob du jetzt eine halbe Stunde liegst oder eine Stunde oder sieben am Ende und dann haben wir eine Nacht, ja, dann ist das erstmal nicht verboten, es sei denn, du bist im Naturschutzgebiet unterwegs, wo dann meist das Lagern auch explizit noch verboten ist. Das ist so der Begriff, der dann das Liegen im Schlafsack aufgreift oder eben auch das in der Hängematte. Also in der Hängematte darfst du auch einfach dich irgendwo hinhängen.
Gut zu wissen.
Solange das kein Naturschutzgebiet ist, solange es kein Privatgrund ist, wo du fragen müsstest. Aber dann darfst du das und dann darfst du dich da ausruhen eine Zeit lang. So, Zelten ist verboten.
Okay.
Das ist auf jeden Fall etwas, was ein großartiges Abenteuer ist, für viele aber schon ein großer Schritt, ja? Weil das einfach so ungelernt ist, weil da vielleicht auch Ängste mitschwingen.
Ängste,
und so.
Ich wollte es gerade sagen.
Oder man die richtige Ausrüstung nicht hat. Aber trotzdem ist das eigentlich nichts Weltbewegendes, was aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist, vor allen Dingen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Oder lange nicht gemacht hast. Manchmal ist das ja so in der Jugend oder dann als junger Erwachsener hat man das mal irgendwo gemacht, am Strand gepennt, ja, unterm Sternenhimmel. Aber das ist dann oft schon eine Weile her. So. Das zu tun, und man kann man sich auch rantasten, man kann es eben auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten machen oder im Waldgrundstück von Bekannten oder so, wo man noch so ein bisschen das Gefühl hat von Sicherheit oder nicht so ganz ausgeliefert sein irgendwo im Wald. Wobei es auch nicht wirklich gefährlich ist. Alleine tief im dunklen Wald ist der sicherste Ort wahrscheinlich, an dem du sein kannst. Ja, sicherer als zu Hause vermutlich. Das ist aber nicht so in unserem Kopf. Ja, also rein statistisch gesehen ist das überhaupt nicht gefährlich.
Ja, das ist total interessant, dass du ausgerechnet diesen Punkt jetzt ansprichst, weil ich habe letztens noch zu meinem Freund gesagt, das ist echt noch gar nicht lange her. Also wir campen sehr gerne und wir machen das dann im Zelt oder im Dachzelt, auf dem Auto. Ist jetzt wahrscheinlich nach deiner Definition dann ein halbes Abenteuer vielleicht. Jedenfalls habe ich zu ihm gesagt, ich habe richtig die Angst vorm Wald verloren. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch irgendwie so an der Art und Weise, wie wir sozialisiert werden, aber es wird einem ja immer auch schon so ein bisschen eingeredet, der dunkle, böse Wald. Und das war für mich einfach so ein total schöner Aha-Moment zu merken. Es ist total friedlich, es ist total ruhig und die Tiere, die mir begegnen, die haben im Zweifel mehr Angst vor mir, als ich vor denen haben müsste. Und das war irgendwie, also wenn ich jetzt sehr philosophisch werde, fast schon so eine heilende Erfahrung oder heilende Erkenntnis zu sehen, der Wald tut mir doch gar nichts, der ist mein Freund, ja.
Ist total so. Wir haben ja keine wirklich gefährlichen Tiere, also keine großen gefährlichen Tiere in Deutschland, vor denen wir Angst haben müssten. Es ist eher noch so, dass wenn du jetzt tiefer in den Wald reingehst, es ja eigentlich noch sicherer wird.
Okay.
Weil wenn du mit dem Auto irgendwo stehst im Dachzelt, dann ist da zumindest ja noch ein Zugang. Da können andere auch mit dem Auto hinkommen. Dann sehen die, ah, da steht ein Auto.
Stimmt.
Ja, und dann könnte so. Aber wenn du irgendwo halt im Wald liegst, da kommt ja keiner. Also da läuft ja keiner lang. Ich habe auch ganz oft aber schon so Begegnungen gehabt, dass dann ich doch irgendwo an einem Wegesrand war und dann, das kommt relativ oft vor, dass entweder spät abends oder früh morgens noch jemand vielleicht mit einem Hund eine Runde geht und Gassi geht und dann da vorbeikommt. Und das sind dann auch so Gedanken, die du hast, so, oh Mist, jetzt kommt jemand, ne?
Ja, ja.
Und sieht dich, aber ich sage dann immer ganz proaktiv, nett guten Abend oder guten Morgen und quatsche ein bisschen mit den Leuten und dann sind es immer ganz nette Begegnungen, weil es ja am Ende auch in beide Richtungen geht. Ich stell dir vor, du läufst da mit einem Hund lang und dann liegt jemand in der Hängematte auf einmal im Wald, der am Wegesrand oder liegt da auf dem Boden. Da machst du dir vielleicht auch kurz Gedanken und bist dann erleichtert, wenn es zu einem netten kleinen Plausch kommt, ne? Und jeder kann dann wieder seiner Wege gehen. Mhm. Also das sind so meine Erfahrungen, aber das ist natürlich auch meine Perspektive. Ich bin nun auch ein 1,90 großer Kerl, das mag nochmal mit anderen Gefühlen verbunden sein, wenn man zum Beispiel als Frau unterwegs ist, wobei ich ganz viele Frauen kenne, die das auch machen, die damit gute Erfahrungen gemacht haben, aber das ist natürlich nicht meine Perspektive, von der ich berichten kann. So. Eine Sache, die du eben gesagt hast, das war mir ganz wichtig, nochmal kurz einzuhaken, ob das denn aus meiner Definition schon ein Abenteuer wäre, ja, so wie ihr das ja macht. Diese Regeln, die ich mal aufgestellt habe für ein Mikroabenteuer, sind erstmal meine Regeln und ich sage immer dazu, dass das natürlich keine allgemeingültige Definition ist, denn ich kann gar nicht sagen, wofür jemand anderen ein Abenteuer beginnt, ob das jetzt klein oder groß ist, weil das ja immer mit Komfortzonen zu tun hat.
Ja, die ist bei jedem irgendwo anders.
Und Komfortzonen sind immer individuell. Es mag für dich das Abenteuer woanders beginnen als für mich und für jemand Dritten nochmal wieder ganz woanders. Das kommt sehr drauf an und deswegen ist es auch wichtig, sich da nicht zu vergleichen. Aber für sich selber doch mal zu schauen, was wäre denn mein Schritt aus der Komfortzone raus? Also wo würde für mich tatsächlich ein Abenteuer beginnen, weil das schon wertvoll ist und weil das besondere Erlebnisse, besondere Momente sind, eben diese Dinge zu tun, die wir noch nicht gemacht haben, vor denen wir vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst haben. Ja, also so persönliche Ängste, sich denen mal zu stellen, da wird es ja dann immer interessant und da wachsen wir dann. Das kann man auch übertragen auf andere Lebensbereiche. Ja. Das sind die Situationen, in denen ja, wir uns wirklich verändern und wachsen, selbstbewusster werden. Ja. Und das ist das Tolle, was Abenteuer vermag. So. Nur das beginnt eben jenseits der Komfortzone. Wo die liegt, das muss jeder für sich selber schauen. Ja. Aber es lohnt sich total, da mal diesen Schritt rauszumachen.
Schön, dass du es gerade noch mal gesagt hast. Und ich bin ja gerade dann wirklich auch genau in diese Falle getappt, es zu vergleichen, was totaler Blödsinn ist. Also gut, dass du den Punkt noch mal rausgestellt hast.
Wir machen das ja gerne und oft gerade natürlich auch über Social Media. Ja, wenn wir sehen, was die anderen alles Tolles machen und sagen, oh, weil meins reicht da aber nicht. Nee, sich davon freizumachen ist nicht so einfach, aber ist sehr heilsam auch und hilfreich und für sich selber zu schauen, was ist so mein nächster Schritt, mein nächstes Ding. Und da kann eine Nacht, da kamen wir her, eben draußen natürlich so ein Anfang sein, so ein Einstieg sein, muss es aber auch nicht gleich sein, es muss auch nicht ein Übernachten sein, wir können auch zum Beispiel nachts wandern, unterwegs sein. Also mein erstes Mikroabenteuer im engeren Sinne war eine Fahrradtour über Nacht von Hamburg nach Berlin. Also ich bin einfach spontan, da habe ich mit einem Kumpel verabredet zum Frühstücken am Brandenburger Tor in Berlin.
Oh, okay, mitten in Berlin.
Weil ich den lange nicht gesehen habe. Ich habe gesagt, komm, wir gehen frühstücken am Brandenburger Tor. Ich komme mit dem Fahrrad und bin am Nachmittag losgefahren hier in Hamburg und habe gewusst, ich muss die ganze Nacht fahren. fahren, fahren, fahren. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffe oder ob ich da irgendwo auf der Strecke bleibe.
Hast du es zum Frühstück geschafft oder wurde es eher dann ein Mittagessen?
Nein, ich habe es zum Frühstück geschafft, eine Stunde später als geplant. Aber ich habe dann rechtzeitig von unterwegs noch Bescheid gesagt. War völlig fertig natürlich, war total hinüber und zerstört. Wir haben dann gefrühstückt und ich habe den nächsten Zug mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hause genommen. Der Bahnhof ist ja Gott sei Dank in Berlin nicht weit vom Brandenburger Tor entfernt. Also da hatte ich es dann nicht mehr so weit. Und bin mit dem Zug wieder zurückgefahren und war am Ende wirklich genau 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, wieder an meiner Haustür. So. Und was ich in den 24 Stunden erlebt habe, das war Wahnsinn. Ja, also ich war völlig fertig, völlig hinüber körperlich, weil ich, das war eigentlich viel zu weit für den so Fitnesszustand auf dem Fahrrad, den ich hatte damals. Ja. War ewig nicht mehr weit gefahren. Aber es war ein total tolles Gefühl, stolz natürlich und ja, so erfüllt. Also du fährst durch die Nacht, während alle anderen schlafen mit dem Fahrrad, hast du auch so, bist du euphorisiert natürlich von dieser Idee und dann nur irgendwann von dem Gefühl, dass du das wirklich schaffst, auch wenn es mega anstrengend ist. Und das war tatsächlich für mich ein Schlüsselmoment, als ich den Schlüssel dann so wieder umgedreht habe von meiner Haustür, dass ich gemerkt habe, ey, ich muss auf gar nichts warten für ein Abenteuer, ich muss einfach losfahren von meiner Haustür und oder loslaufen, ne, und kann so viel erleben dann. Und das kann es eben auch sein. Es muss kein Übernachten sein. Du kannst eine Nachtwanderung, ist das ja letztlich, ja, weil es mit dem Rad, oder kannst es auch zu Fuß machen, oder kannst morgens um 2 dir einen Wecker stellen und dann loswandern und die Sonne aufgehen sehen. Irgendwo.
Oh ja, Sonnenaufgänge haben eine ganz eigene Magie.
Sonnenuntergänge sind so gelernt. Aber Sonnenaufgänge eben nicht. Und viele Menschen kriegen es auch deshalb schon dann vor allen Dingen im Sommer nicht so richtig mit, weil es da sehr früh ist. Jetzt so um diese Jahreszeit im Frühjahr geht es natürlich. Ja, dann liegt es zum ganz guten Zeitpunkt, der Sonnenaufgang. Aber wirklich dabei zu sein, einfach wenn der Tag beginnt irgendwo da draußen, das ist schon ein kleines Abenteuer. Oft. Ja, also ich habe hier das Glück, in Hamburg ist zum Beispiel die Ostsee auch nicht weit entfernt und über der Ostsee geht ja so die Sonne auf, über der Nordsee geht sie unter, über der Ostsee geht sie auf, und auch das habe ich schon gemacht, dass ich dann mit dem Zug ein Stück gefahren bin, dann ein Stück gewandert bin, also im Regionalzug ein Stück raus aus der Stadt, ein Stück gewandert bin, dann noch in der Hängematte geschlafen habe ein paar Stunden und zum Sonnenaufgang dann an der Steilküste an der Ostsee war und dann die Sonne habe dann über dem Meer hinten so aufpoppen sehen. Das ist natürlich toll. Also es hat jetzt nicht jeder so in Reichweite die Ostsee, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, egal wo wir wohnen. Ja, ob es ist, ein Croissant in Frankreich zum Frühstück zu essen oder so, wenn ich da in der Ecke wohne, irgendwo in Westdeutschland oder was weiß ich, sich irgendeinen Anlass zu kreieren, ja, jemanden zu besuchen spontan, einen Brief nicht in den Briefkasten zu werfen und Porto drauf zu kleben, sondern persönlich vorbeizubringen. Also
auch eine schöne Idee.
Es gilt wirklich, da auch kreativ zu werden und sich so Anlässe zu schaffen, die einen dann aufbrechen lassen, wo es am Ende gar nicht so darum geht, erreiche ich dieses Ziel, sondern okay, es lässt mich aufbrechen und dann erlebe ich was da draußen. Ja. Ne? Ob ich da am Ende dann dieses Ziel erreiche oder nicht, ist eigentlich zweitrangig.
Absolut. Nochmal ein Gedanke zu diesen Sonnenaufgängen. Ich bin auch eher ein Morgenmensch, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich ein bisschen eher aufstehe, dann schenke ich mir selber ein paar mehr Stunden des Tages. Also ich finde, es zieht sich so durch. Ich habe dann abends auch überhaupt kein schlechtes Gewissen, etwas eher schon die Füße hochzulegen. Also ich finde, es bringt so ganz viele Vorteile mit, einfach früher aufzustehen.
Ja, total. Dann hast du dann schon, warst schon draußen, ja, hast was erlebt. Das ist so ein Gedanke, den ich jetzt oft habe mit dem draußen übernachten. Ne? Wenn ich einen Tag habe, wo ich weiß, heute werde ich nicht so richtig rauskommen, dann weiß ich aber, ich war ja schon heute Nacht, war ich ja schon 7 Stunden draußen.
Ja.
Das ist auch gut.
Du hast in deinem eigenen Leben ja das Konzept des Try-Days eingeführt. Kannst du uns noch einmal ganz kurz beschreiben, was das ist und was du machst und vielleicht auch mit Blick auf die Vergangenheit, was du schon gemacht hast?
Die Try-Day-Idee ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es gibt einen Tag, den nimmst du dir, um mal etwas Neues auszuprobieren. Ja, also ein Try zu machen, ausprobieren. Ein Tagesexperiment. So auch was, was du noch nie gemacht hast vorher. Und das kann sein, ich habe einen Tag mir vorgenommen, pass auf, ich will heute Arabisch lernen.
Großes Vorhaben für einen Tag.
Ja, und möchte heute Abend in ein syrisches Restaurant gehen und da irgendwie mal zumindest ein paar Sätze wechseln können. Oder schön, irgendwie ein paar Wortfetzen, irgendwie mal was zu bestellen oder so. Da habe ich mich hingesetzt und habe mit YouTube versucht, Arabisch zu lernen, einen Tag lang. Und das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Das war aber total interessant und vor allen Dingen schön.
Du hast ihm aber eine Chance gegeben.
Ich habe dem eine Chance gegeben, ja. Und da gehört natürlich auch dazu, sich, dass Sachen nicht so funktionieren, dass man sich blöd anstellt, dass man sich vielleicht mal ein bisschen lächerlich in Anführungszeichen macht, dass Dinge nicht sofort gelingen, ist ja klar bei einem Tag. Aber genau darum geht es, eben was zu machen, was du noch nicht gemacht hast. Wo du mal gedacht hast, ey, vielleicht mache ich das mal. Es kann sein, lernen auf Fingern zu pfeifen. Ja, oder es kann eben auch sein, das als eine sportliche Herausforderung zu sehen, zu sagen, ich will mal gucken, wie weit ich in 24 Stunden laufen kann. Und auch das kann es sein. Es kann sein, 24 Stunden, nicht 24, aber einen Tag lang im Rollstuhl zu verbringen oder so. Ich bin mal durch Hamburg gelaufen, habe mir einen Tag genommen, habe gesagt, mein einziger Fokus ist für heute, ich gucke, ob ich Menschen irgendwo bei helfen kann.
Schön.
Ja. Und dann habe ich auch, da komme ich jetzt drauf, wegen des Rollstuhls, Leute mit dem Rollstuhl irgendwie geholfen, wo die Rolltreppe nicht funktioniert hatte, da hochzukommen oder habe für Leute Taschen getragen, irgendwie vom Einkauf und so weiter. Und es war total faszinierend, weil ich sofort mit einer ganz anderen Achtsamkeit auch durch die Stadt gelaufen bin, schon in der Bahn nicht gesessen habe und auf mein Handy geguckt habe, sondern die ganze Zeit geguckt habe, ob es irgendwo Leute gibt, denen ich helfen kann. So. Auch ganz einfach, aber ein total guter Switch mal, um so ja, die eigene Aufmerksamkeit zu lenken. Und ich habe zum Beispiel mir vorgenommen, das auch umgesetzt, einen Tag lang in einem Radius von 1 Kilometer rund um mein Podcast-Studio hier jede Straße abzulaufen.
Ah, okay.
Habe mir so eine Karte ausgedruckt, ja, und die auf eine Pappe geklebt. Also dann einfach irgendwie aus Google Maps mir Screenshots gemacht, das dann zusammengebastelt. Hatte dann so eine Karte, wo ich mit einem Filzstift sozusagen dann losgezogen bin und immer die Straße markiert habe, durch die ich gelaufen bin.
Man braucht ja auch Erfolgserlebnisse, ne? Das ist ja auch wichtig.
Total. Ja, du siehst dann wirklich, was du geschafft hast und siehst, ah, okay, guck mal, hier fehlen auch noch so und so viele Straßen. Das waren am Ende fast 30 Kilometer, die ich an dem Tag zurückgelegt habe und konnte dann danach sagen, so, ich kenne hier jede Straße im Umkreis von 1 Kilometer. Machst du ja sonst auch nicht so in deinem Alltag. Also da gibt es auch unzählige Ideen. Neulich habe ich einfach ein Gedicht geschrieben, weil da so ein Tag war, da war ich ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Da habe ich hingesetzt und tagelang versucht, ein Gedicht zu schreiben. So.
Hat's geklappt? Ich glaube, ich habe es auf Instagram gesehen. Ja.
Es hat funktioniert. Ja, man kann sich das anhören und das gehörte für mich dann auch noch zu diesem Try-Day, zu diesem Experiment dazu, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen, was ja auch dann nochmal so ein Schritt ist, ne? So eine Hürde zu sagen, okay, habe jetzt hier ein Gedicht geschrieben, das lese ich jetzt auch noch vor.
Ja.
Und da können dann Tausende von Leuten das bewerten. Ja. Also das hat aber Spaß gemacht und so gibt es eben da ganz viele Ideen, das versuche ich immer an einem Freitag, weil sich das so schön reimt, der Friday is Try-Day, ja, einmal in der Woche das umzusetzen. Das ist für mich auch ein ganz toller Tritt in den Hintern. Ja. Ich versuche dann natürlich auch mit rauszugehen und Menschen zu inspirieren, jetzt nicht unbedingt 1:1 das nachzumachen, aber diese Idee aufzugreifen, sagen, mach doch mal, probier mal einen Tag was ganz Neues aus. Aber es ist vor allen Dingen für mich auch ein toller Tritt in den Hintern, zu sagen, ey, einmal die Woche machst du was und dann denkst du dir irgendwas aus. Und dann kommen ganz viele Ideen tatsächlich auch von Leuten, die mir dann Sachen schicken. Sagen, ja, vielleicht wär's mal was den ganzen Tag nur mit links oder nur blind oder whatever. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und das ist toll, weil es den Alltag so ein bisschen aufwertet, finde ich, so mehr Leben reinbringt, mehr Abwechslung. Und das ist am Ende das, was auch der Mikroabenteueridee zugrunde liegt, nicht davon auszugehen, dass du regelmäßig abhauen musst aus deinem Alltag, was du ja bei großen Reisen oft hast, ne? So eine Flucht aus dem Alltag, kommst dann wieder, denkst irgendwie, alles ist anders, aber merkst
man
relativ
auch
schnell,
alles wieder mit.
Wenig anders, weil der Alltag sich ja nicht verändert hat. Und das ist eine Möglichkeit, so diese Try-Days oder eben Mikroabenteuer, den Alltag wirklich umzugestalten und zu verändern. Ne? Und dann einen Tag die Woche zu haben, wo du, ja, wo du was Außergewöhnliches machst.
Ja, toll. Ja. Ich versuche das, also versuchen ist vielleicht schon das falsche Wort, wie kann ich das jetzt ausdrücken, dass ich mir selber in den Hintern trete? Ich werde es auch machen. So, die nächste Woche nehme ich mir vor, möchte ich auch Mikroabenteuer erleben. Ja, vielleicht noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, als du meintest, du seist so viel wacher durch Hamburg gelaufen an dem Tag, als du Menschen helfen wolltest. Ich musste da sofort an so eine kleine Foto-Challenge denken, die ich selber mal in New York gemacht habe, gar nichts Großes. Aber ich bin einfach mal durch die Gegend gelaufen und habe geguckt, was ist so an die Wände gekritzelt worden, welcher Aufkleber klebt wo. Und mein Ziel war es, am Abend dann wirklich so eine kleine Sammlung an Fotos zu haben von Orten, die mir ansonsten mit Sicherheit nicht aufgefallen wären. Und da habe ich richtig viel mitnehmen können, weil mir nochmal so bewusst geworden ist, wie unaufmerksam man ansonsten auch häufig ist. Man guckt beim Laufen auf den Boden, auf die Schuhe, man guckt aufs Handy, man hat irgendwie Google Maps in der Hand und orientiert sich da am Bildschirm. Und ja, sobald man aber so eine kleine Aufgabe hat, die dann auch so viel Aufmerksamkeit erfordert oder die ganze Aufmerksamkeit, ist man so viel mehr da im Moment und wacher und man sieht so viel und bekommt so viel mit. Und das war eine richtig schöne Erkenntnis, die ich so für mich mitgenommen habe.
Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, also sich wirklich einfach so eine Challenge selber zu suchen. Ja, ja. Fotos können was Tolles sein, bestimmte Fotomotive zu suchen zum Beispiel oder... Ich habe mal auch mir vorgenommen, ich will 24 Stunden in einem Baum verbringen. Ja? Also meine Hängematte in einen Baum zu hängen und dann auf diesem Baum zu bleiben, 24 ja. Stunden.
Und, ich hoffe, du hattest Snacks dabei.
Ich hatte was dabei auf jeden Fall. Ich war gut versorgt. Und es geht jetzt aber auch gar nicht so sehr um dieses 24 Stunden auf einem Baum. Aber ich bin alleine schon losgelaufen, natürlich mit einem anderen Fokus, nämlich wo finde ich hier einen Baum, auf den ich vernünftig raufkomme, ja, und habe mir die Bäume angeguckt auf einmal. Oder wenn ich eine ganz andere Challenge mir stelle, ich will möglichst viele verschiedene Vogelarten heute identifizieren oder so, dann gehe ich wieder mit einem ganz anderen Fokus durch die Gegend. Und das ist total spannend, damit Schön. Mal zu spielen.
So, jetzt habe ich ja einen Reisepodcast. Darum würde ich im zweiten Teil unseres Gesprächs den Fokus gerne nochmal so ein bisschen aufs Reisen legen. Ich starte mal einen Satz und wenn du magst, kannst du ihn ja beenden. Also, ich packe meinen mentalen Koffer und nehme mit. Klammer auf, irgendwas, was mir hilft, meine Reise bewusster zu erleben. Klammer zu.
Das Erste, was mir einfällt, ist Neugier.
Ja.
Ja, die Lust drauf, irgendwie was Neues zu lernen, was Neues zu sehen, was Neues zu entdecken. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Beim Reisen, vielleicht sogar im Leben generell. Also dieses nicht stehen bleiben, nicht satt sein und sagen, hab ja schon alles gesehen, so, sondern wirklich Lust drauf haben, nochmal neue Sachen zu entdecken, ne? Nochmal wieder neu, auch an mir selbst Sachen neu zu entdecken. Da geht es ja auch viel drum, ja, beim Reisen. Nicht nur im Außen was Neues zu entdecken, sondern eben auch an sich selbst. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Das ist ein schöner Punkt, ja, dass man sich selber besser kennenlernt durch neue Erfahrungen.
Ja, und da braucht es natürlich eine gewisse Offenheit und auch ein sich manchmal ein bisschen loslösen von Meinungen, auf die man selbst manchmal ein bisschen eingeschossen ist, Perspektiven, die man so hat in dem Leben, was man lebt. Und offen auf Menschen zuzugehen und sich deren Leben mal anzuschauen, ja, oder da zu fragen, wie geht's denen, nicht die zu sehen und zu sagen, okay, alles klar, stecke ich in die Schublade, weiß ich Bescheid, habe ich schon von gehört.
Ja. Bewertungen mal weglassen.
Genau, sondern wirklich herauszufinden, ey, was bewegt die so, wie leben die so. Ganz naiv sozusagen, fast kindlich sich den Dingen zu nähern und zu hinterfragen. Hm. Nicht mit all dem Wissen, was man so hat und den Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern wirklich zu versuchen, ja, ganz, ganz frei so reinzugehen in Situationen. Ist natürlich nicht einfach, weil wir ja ganz viel erlebt haben.
Weil wir auch Glaubenssätze haben, die wir schon seit Jahrzehnten pflegen.
Und viel Wissen und Glaubenssätze haben, genau, total. Aber das auch bewusst zu tun und sich das selber zu sagen, pass auf, jetzt gehe ich mal in diese Situation rein. Vielleicht auch, und da sind wir wieder auch bei dem Thema Ängste. Das ist immer hilfreich, dahin zu gehen, wo die Ängste sind. Hm. Die haben ja auch oft mit Glaubenssätzen zu tun. Zu sagen, ja, okay, das erscheint mir jetzt hier ein bisschen schwierig. Aber nee, ich lasse mich mal auf die Situation ein, zum Beispiel. Also ich habe ganz oft so Begegnungen auch schon gehabt, wo ich erst dachte, so ein bisschen vorhin, wie ich meinte, ich liege irgendwo im Wald und da kommt jetzt jemand vorbei oder nähert sich, wo du denkst, oh Mist, der jagt mich jetzt hier weg oder das wird irgendwie eine komische.
Man ist, hat erstmal eine negative Intuition irgendwie, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Du machst dir Gedanken so, ah Mist, wenn jetzt hier irgendwie eine blöde Situation sich auftut. Und in allen Fällen bislang war es bei mir so, dass ich danach gedacht habe, hey, war doch total nett. Ja, also auch manchmal, wo ich auch, obwohl ich ein 1,90 Meter großer Kerl bin, wo ich mir dann denke, so, ah, könnte jetzt vielleicht gleich ein bisschen brenzlig werden. Ich habe mal eine Zeit lang hier in Hamburg auch mittendrin auf St. Pauli gelebt und dann bin ich abends oft auf so einen Spielplatz noch gegangen, um da so ein bisschen zu trainieren, irgendwelche Übungen zu machen an Reckstangen und so weiter. Hm. Und dann war ich da einen Abend, weiß ich noch, und dann kam da so eine Gruppe halbstarker Jungs, so Jugendlicher, ne, relativ spät schon. Und da dachte ich mir erst im Moment so, na mal gucken, was das so gibt, aber jetzt tust du mal ganz cool und so. Die haben gefragt, sind Sie Surfer?
Mitten in Hamburg ist auch eine gute Frage.
Was machen Sie für Übungen und so weiter? Ja? Und die haben also schon, ja, es ging schon mit dem Siezen los, wo ich dachte, okay, alles klar.
Here we go, okay.
Total nett, die waren total interessiert. Ja, und sowas ist mir immer wieder passiert. Auch auf dieser Reise, die du eingangs im Intro angesprochen hast, wo ich durch ganz Deutschland gereist bin mit dem Stand-Up Paddleboard. Da weiß ich, einen Morgen, da war so ein Typ gefühlt hinter mir her. Das war in einer ganz einsamen Ecke, der war offenbar alkoholisiert und auch so ein schräger Vogel und der kam mir so hinterher auf so einem Pfad, so einem Trampelpfad eigentlich und ich habe mich umgeguckt, es war wie im Film, ich wurde immer schneller und dachte, oh shit, jetzt hat er mich gleich und irgendwann dachte ich, okay, jetzt komme ich nicht mehr rechtzeitig aufs Wasser mit meinem Board, um abzuhauen, jetzt muss ich mich der Situation stellen und der meinte, was rennst du denn so? Bist du auf der Flucht? Ey, was machst du hier? Was ist denn das für ein Board? Und so weiter. Und der war auch total interessiert an dem, was ich da mache und was ich da nun mit dem Sender-Paddleboard mache und habe dem die Geschichte von meiner Reise erzählt. Wir haben uns total nett unterhalten. Der war ein schräger Typ. Ja, war doch ein bisschen wirre Sachen erzählt.
Ja.
Aber es war total nett. Und der hat mir dann noch geholfen, das Board wieder reinzutragen ins Wasser und mich dann sozusagen da so verabschiedet auf den Fluss. Und in dem Moment habe ich mich fast geschämt dafür, dass ich im ersten Moment dachte, der will mir was Böses. Ne? Wollte der null. Und das sind für mich dann immer so Reminder, wirklich offen auch in Situationen reinzugehen und nicht immer gleich das Negative vorwegzunehmen, so, sondern ja, ist natürlich auch manchmal eine Gratwanderung, weil es kann natürlich auch mal was Blödes passieren, aber in den allermeisten Fällen
eben nicht.
Ist meine Erfahrung, sind die Menschen dann doch viel besser oder viel weniger böse, als wir so denken, ja.
Ja, und das Schlimme ist ja auch, das reproduziert sich ja auch so ein bisschen. Wenn du jetzt so eine negative Haltung hast und die andere Person auch, dann begegnet ihr euch ja automatisch auch unfreundlicher, als man es machen würde, wenn man eine andere Haltung hätte. Und dann wird man ja auch so darin bestätigt, ja guck, der ist ja auch irgendwie gar nicht nett. Und dann hat man so einen Ping-Pong-Effekt. Ja. Deswegen gut, das mal aufzubrechen. Und das passt vielleicht ganz gut zum nächsten Stichwort. Du hast in einer deiner Folgen über die Resonanztheorie gesprochen. Da dachte ich, das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem Mindset, was man gut gebrauchen kann, um eine Reise intensiver und bewusster zu erleben. Kannst du einmal kurz umreißen, was das für eine Theorie ist?
Ja, das ist eine Theorie, die Professor Dr. Hartmut Rosa aufgestellt hat, ein ganz bekannter Soziologe, die im Prinzip aufgreift diesen physikalischen Begriff der Resonanz, dass zwei Gegenüber sozusagen sich gegenseitig in Schwingungen versetzen. Kann man sich bildlich am besten vorstellen, wenn du vielleicht zwei Gitarren nebeneinander hast, ja, und du spielst bei der einen Gitarre die A-Seite an, dann beginnt automatisch die A-Seite der anderen Gitarre auch zu schwingen.
Aha.
Weil die so auf der gleichen Welle sozusagen, auf der gleichen Schwingungswelle dann unterwegs sind. Und das übertragen eben auf Beziehungen oder auch auf menschliche Gegenüber, aber es muss gar nicht nur das Menschliche sein, es kann auch die Beziehung sein zwischen dem Mensch und der Natur oder so, dass eben du dich so auf Augenhöhe begegnest, dass du dich gegenseitig in Schwingungen versetzt, dass das im Prinzip, was von dir ausgeht, aufgenommen wird von dem Gegenüber. Empathie ist so ein Begriff, der in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt, was wiederum, wenn es von dir ausgeht, dann dein Gegenüber in Schwingung versetzt, was wiederum was mit dir macht und so du gegenseitig dich im Prinzip einschwingst auf etwas. Und das.
Es zieht dann immer größere Kreise quasi.
Dass das im Prinzip gelingende Beziehungen sind und es letztlich ein gelingendes Leben ist, wenn du solche Resonanzerfahrungen hast. Das kannst du nicht anknipsen, so ob das passiert oder nicht. Was du auch in der Natur hast oder viele vielleicht auch kennen aus Naturerfahrung oder auch aus Reiseerfahrung. Ja, so dieses besondere Gefühl irgendwo unterwegs oder in der Natur, was eben manchmal entsteht und manchmal nicht. Also das ist unverfügbar. So, das kann man zwar begünstigen, aber du kannst es nicht irgendwie garantieren, dass das jetzt passiert. Und so ähnlich ist es mit der Resonanz, mit einer Resonanzerfahrung eben auch, dass du dafür sorgen kannst, wenn du offen auf Augenhöhe jemandem begegnest und wirklich ohne Vorurteile, dann sind die Voraussetzungen ganz gut, dass da eine Resonanzerfahrung passiert. Aber das ist jetzt keine Garantie dafür. Ja, dann kann das aber gut passieren. Und ich habe das beschrieben in meinem letzten Buch im Zusammenhang auch mit Naturerfahrungen. Also das tut Hartmut Rosa eben auch und nimmt es auch auf diese Ebene, dass die Natur ein Gegenüber sein kann, mit dem du in Resonanz treten kannst, wenn du der Natur eben offen begegnest. Also wenn du da was reingibst mit dem, was du tust in der Natur und da irgendwie was zurückkommt. Das ist manchmal schwer zu beschreiben. Es hat dann vielleicht, und da sind dann so Begriffe, die rutschen dann manchmal so ins leicht Spirituelle oder Esoterische, wenn man so will, ab. So Energie natürlich auch, die schwer zu in Zahlen zu messen ist oder in Worte zu fassen ist. Aber das sind so Erfahrungen, Gefühle, die du hast, wenn du wirklich auch mal eine längere Zeit in der Natur bist. Also als ich auf dieser Reise war durch Deutschland, da habe ich auch 8 Wochen lang nur draußen verbracht. Also ich war nur draußen eigentlich. Ich habe auch nur in der Hängematte übernachtet. Und ich habe irgendwann, auch wenn ich wirklich niemand bin, der jetzt der so esoterisch veranlagt ist oder spirituell, ich habe irgendwann angefangen, morgens mich zu bedanken, einfach bei den Bäumen, an denen ich meine Hängematte aufgehangen habe und hat denen mal einen Klaps gegeben. Ja, ja, weil das war war toll. Die Natur war eher eine Begleiterin für mich. Ja, wirklich so ein Gegenüber, so eine Freundin, die, mit der ich ja Tag und Nacht dann da zusammen war. Mhm. Ja, und die mich begleitet hat. Und wo ich dann schon dadurch vielleicht wieder was reingegeben habe, dadurch, dass ich mal diesen Baum kurz umarmt habe, auch wenn ich mich da jetzt nicht hingestellt habe und irgendwie da eine tiefgehende Erfahrung gesucht habe. Aber das war für mich so selbstverständlich.
Schön.
Also letztlich geht es um Gegenüber, auf die wir uns so einschwingen. Was aber, um das nochmal zu sagen, eben nur funktioniert, wenn wir wirklich auf Augenhöhe und ehrlich auf Augenhöhe diesem Gegenüber begegnen, uns nicht darüber stellen, und das tun wir mit der Natur zum Beispiel ja auch oft, also der Mensch hat sich ja sehr über die Natur gestellt, ja, indem er sie ausbeutet und sagt, die Natur ist eigentlich dafür da, dass sie mir das gibt, was ich brauche, so, aber ich gebe da nichts zurück. Das ist dann schon schwierig, da wird keine Resonanzerfahrung stattfinden können. Es geht wirklich um diese Augenhöhe, sich nicht über etwas zu stellen und da dann ganz offen und unvoreingenommen so reinzugehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch solche Resonanzerfahrungen dann passieren können. Das ist toll, wenn du wirklich merkst, da kommt eben was in Schwingung.
Ich erinnere mich jetzt total an einen Moment, den habe ich in Portugal erlebt. Da war ich alleine mit dem Bulli unterwegs und ich weiß noch, ich wollte zu so einem ganz abgelegenen, einsamen Strand und die Zufahrt dahin war überhaupt nicht ausgebaut. Mein Auto ist mir halb kaputt gegangen. Es war hochkompliziert. Ich bin jedenfalls schweißgebadet da angekommen und erinnere mich noch so gut daran, dass ich mich dann einfach mit ausgestreckten Armen und Beinen an diesen Strand gelegt habe, also so direkt in den Sand. Ich habe mich hatte kein Handtuch dabei und habe mich einfach so eins gefühlt mit der Situation, mit der Natur um mich herum. Und das war auch alles egal in dem Moment, dass ich danach komplett sandige Haare habe, egal. Ja. Also ich war so richtig da. Es war einfach so ein Moment, der war so präsent irgendwie.
Ja, das klingt so, als wäre das eine Resonanzerfahrung gewesen. Auch wenn ich das natürlich nicht dann abhake, ob das so eine war oder nicht.
Ja, aber ich habe es so gefühlt.
Auch nichts zu erwarten von der Natur. die Natur erwartet ja von uns auch nichts. Mhm. Macht sie zu einem ganz besonderen Raum auch, weil wir in unserem Leben ja ganz viel mit Erwartungen auch konfrontiert sind, ja, von anderen Menschen, von der Gesellschaft und so weiter. Die Natur erwartet nichts von uns. Umgekehrt sollten wir aber auch nichts erwarten. Das ist wieder dieses auf Augenhöhe begegnen, ja, und einfach mal, hey, schauen, was passiert. Und auch die Natur anzunehmen mit allem, was sie an Annehmlichkeiten hat, aber auch was da vielleicht manchmal so an Unannehmlichkeiten kommt. Wind, Regen, Kälte, ja, ja. Sich dem auch hinzugeben.
Man hat ja oft dann schon schlechte Laune, wenn so ein Reisetag oder Urlaubstag irgendwie mit Regen beginnt, aber eigentlich kann das auch was Schönes, oder es, nicht nur eigentlich, es kann auch was sehr Schönes sein.
Ja.
Du hast in deinem Buch Am besten raus eine Achtsamkeitsübung vorgestellt in der Natur und die hat mir sehr gefallen. Da würde ich gerne noch einmal kurz drüber sprechen. Du hast sie genannt, ich fotografiere mit meinem inneren Auge. Wie funktioniert das?
Das ist ganz einfach. Du nimmst dir einen Ausschnitt, wie du es mit einem Fotoapparat machen würdest. Den guckst du dir an in der Natur und dann machst du im Prinzip einen Klick, indem du die Augen schließt. Und dann hältst du die Augen geschlossen und versuchst, das wiederzugeben für dich. Ja, gedanklich kannst du es auch aussprechen, kannst es auch jemandem erzählen, der vielleicht oder die neben dir sitzt, aber kannst natürlich auch ganz alleine machen und versuchst dann genau zu beschreiben, was auf diesem Bild, was du gemacht hast, zu sehen ist.
Also mit geschlossenen Augen dir selbst.
Mit geschlossenen
also
Augen.
Also es quasi nachmalen.
Genau. Es nachmalen und das kannst du dann wieder abgleichen, wenn du die Augen öffnest. Und das ist im Prinzip eine Übung, um den visuellen Sinn mal zu trainieren und anzusprechen. Also grundsätzlich geht es bei Achtsamkeit ja darum, letztlich mit allen Sinnen wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen. Und so kannst du die einzelnen Sinne ja rausnehmen und dann mal schauen, was habe ich da jetzt gesehen? Wirklich. Oft blicken wir ja einfach nur so hin in die Gegend, ja, und das ist eben nicht so bewusst.
Ja, wie unaufmerksam wir uns teilweise Dinge angucken oder zuhören, merkt man ja auch oft daran, wenn dann mal jemand fragt, ach, du warst da und da im Urlaub, beschreib mal, wie sehen denn die Häuser da eigentlich aus? Und man merkt dann selber so, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Weiß ich, aber ich war die ganze Zeit.
Müsste ich mal auf ein Foto gucken, ja, was ich gemacht habe.
Ja, genau. Was so verrückt ist. Weil man sich da aufgehalten hat.
Was ich dann eben auf dem Smartphone gemacht habe oder so. Ne? Das ist ja auch eine Gefahr, die ja besteht, dass wir irgendwie ganz viele, was weiß ich, also auch durch dieses Fotos, digitale Fotos machen, dass wir einfach viele, viele Fotos machen und dann sagen, ja, okay, haben wir ja hier in unserer Erinnerung, / auf unserem Gerät, aber eben dann doch eben ja nicht in unserer aktiven Erinnerung, ja, sondern einfach nur auf unserem Gerät, weil wir es uns dann in echt nicht so angeguckt haben und abgespeichert haben. Das kann auch oft helfen, einfach mal sagen, pass auf, wenn man an einen tollen Ort kommt, wo man was fotografieren möchte, erstmal nicht fotografieren, sondern erstmal gucken. So. Hm. Und dann eben zum Beispiel so eine Übung zu machen, ne? Vom inneren Auge zu fotografieren.
Ja, schön. Ich habe mal eine Frage und da könnte ich wirklich deine Hilfe gebrauchen, weil ich persönlich bin ganz schlecht da drin, diesen klassischen Chill-Urlaub, nenne ich ihn mal, zu machen. Also sich eine Woche an den Strand zu legen und einfach nichts tun, gibt ja viele Leute, die können das total genießen. Die kommen da richtig runter. Ich kann das irgendwie gar nicht, also ich schalte dabei auch nicht ab, ich werde eher nervös und habe das Gefühl, was soll ich denn jetzt eine Woche lang irgendwie nur irgendwo rumliegen? Hast du da vielleicht eine Hilfe oder eine Idee, wie man auch das Nichtstun als etwas Produktives empfinden kann und nicht so dieses Gefühl hat, man vertrödelt hier gerade nur alles an Zeit?
Also erstmal kann ich das selber auch total nachempfinden. Also mich da nur hinzulegen an Strand, schwierig. kann ich nicht so gut. Trotzdem versuche ich immer auch, jetzt nicht nur Action zu machen, jetzt körperlich zum Beispiel. Mhm. Ja, also viele verstehen ja auch Abenteuer dann irgendwann nur als höher, schneller, weiter. Ich muss noch mehr Kilometer in noch kürzerer Zeit. Ich muss mir wirklich da auch körperlich Herausforderungen suchen, die mich richtig über die Grenze bringen und so. Das ist definitiv nicht der Fall, weil für viele, die das immer machen, auch in verschiedenen Bereichen des Lebens immer machen, im Privaten, im Beruflichen und so weiter, immer Leistung, 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 ist es eigentlich die größere Herausforderung, das mal nicht zu tun
im das ist dann das
Freizeiterleben.
Abenteuer, ne?
Das kann genauso ein Abenteuer sein. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem immer verbunden sein muss mit dieser Neugierde, Neues erleben. So, das können wir aber auch, indem wir uns jetzt nicht körperlich total pushen. Ich kann ja am Strand theoretisch auch, ich sag mal, ein paar Tage vielleicht verbringen. Aber ich würde da dann nicht nur liegen, sondern ich würde wahrscheinlich neugierig anfangen zu überlegen, wie jetzt, keine Ahnung, Dinge funktionieren. Ja, wo läuft dieses Kabel hin, was da hinten rauskommt? Oder ich versuche in Erfahrung zu bringen, die Lebensgeschichte von einem Eisverkäufer, der da jeden Tag vorbeikommt über den Strand oder so, mit dem ins Gespräch kommen, auch wenn vielleicht mein, sagen wir liegen in Italien am Strand, Italienisch nicht so gut ist, ja, oder das zu lernen, vielleicht ein bisschen aufzubessern. All das sind Möglichkeiten, eben dann doch neugierig zu sein, Neues zu erleben, Neues zu entdecken. Auch ohne, dass wir, was weiß ich, auf dem Berg toben oder so oder eine Gewalttour mit dem Fahrrad machen. Oder ich meine, es ist ja auch legitim, dass wir sagen, keine Ahnung, wir haben so viel Input in unserem Alltag, wir wollen einfach auch mal keinen Input, wir wollen jetzt nicht noch Leute nach ihrer Lebensgeschichte fragen und so in unserem Urlaub, ist ja auch okay, ist ja auch in Ordnung, ja? Uns dann zurückzuziehen in eine einsame Hütte im Wald und zu sagen, wir sind jetzt hier nur für uns und einfache Dinge zu machen, wirklich das einfache Leben zu leben, sich wieder darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, sich zu freuen, keine Ahnung, wie der Wind die Blätter bewegt in den Bäumen und so. Also mag es jetzt dämlich anhören, weil es so simpel ist, ja. Aber das ist ja was, was uns oft im Alltag auch so abgeht. Dieses ganz Einfache, sich so an diesen ganz einfachen Dingen zu erfreuen. So. Mhm. Und wir können natürlich auch entspannen, indem wir nicht, also gar nichts tun, wenn das denn überhaupt geht. Aber zum Beispiel, wenn wir meditieren, glaube ich, dann ist ja da die Aufgabe oder das Ziel, wirklich nichts zu denken, nichts zu tun. Und das ist ja etwas, was total entspannt auch, meditieren. Ja, Schweigekloster zu gehen, Dunkelheit zu verbringen, 3-4 Tage gibt es ja auch Menschen, die das tun. Ja, oder meditieren einfach irgendwo in einem Kloster. Und da dann wirklich versuchen, bewusst nichts zu tun. Das ist wieder was anderes, glaube ich, aber als am Strand zu liegen.
Ja, absolut. Ich beobachte immer wieder, und da nehme ich mich selber überhaupt nicht raus, dass viele Menschen, die in ihrem Alltag überhaupt nicht wandern, sich für den Urlaub aber dann vornehmen, oh, da machen wir jetzt erstmal eine tolle Wanderung. Und ich habe gesehen, du interviewst in deinem Podcast ja auch regelmäßig Wandernde, deswegen kennst du vielleicht die Antwort. Wieso ist das Wandern etwas, zu dem wir uns in der vielleicht wertvollsten Zeit des Jahres, der Urlaubszeit, so hingezogen fühlen?
Ich glaube, das ist wirklich auch dieses Einfache, also sich zu reduzieren, ganz bewusst zu reduzieren auf die Dinge, die wirklich elementar sind, ja, also die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, so vernünftiges Dach über dem Kopf. Das lässt sich natürlich auch, was weiß ich, mit dem Fahrrad erleben oder so. Aber das Wandern ist einfach das Allereinfachste, so die einfachste Fortbewegungsart. Du brauchst am wenigsten dazu. Du brauchst kein Fahrrad, du brauchst kein Stand-Up-Paddleboard. Mhm. Du brauchst jetzt nichts außer
die Schwelle dahin,
ein paar Schuhe.
Ist einfach gar nicht so hoch, ne?
So, genau. Und viele von uns, die meisten von uns, haben damit schon Berührungspunkte gehabt. Ja, die sind mal irgendwo spazieren gegangen. Mhm. Ja, die wissen, okay, das kann ich. Eigentlich. Ich muss nur einen Fuß vor den anderen setzen. Und deshalb ist es einfach so. Und die Schwelle, wie du schon sagst, die ist sehr gering. Und es ist auch eine Geschwindigkeit, mit der ich mich fortbewege, die einen sehr runterholt, ne? Die auch fast so meditativ ist, wo du wirklich auch wahrnehmen kannst, bewusst, wo du da lang gehst, also die Landschaft wahrnehmen kannst. Eine Bewegung, die auch nicht so kompliziert ist, dass sie dir jetzt so viel Fokus abverlangt, dass du die ganze Zeit den Fokus darauf haben musst, dass du jetzt hier diese Bewegung richtig hinkriegst, sondern die läuft irgendwann von alleine. Das heißt, der Geist kann dann auch so ein bisschen fliegen. Ne? Du kriegst das hin, ohne dass du die ganze Zeit vollen Fokus drauf hast, wie du den nächsten Schritt setzt. Und ich glaube, so in dem Mix ist es einfach was wunderbar Einfaches. Mhm. Ich kann jetzt hier mit meinen 2 Beinen, kann ich irgendwie echt was erreichen, was schaffen, dankbar auch zu sein für so diese einfachen, die selbstverständlichen Dinge, die wir im Alltag oft nicht sehen.
Ja, und auch mal dieser Reizüberflutung zu entfliehen. Vielleicht ist es auch einfach nur dafür gut, dass es mal so das Nervensystem kalibriert, mal wieder auf Null bringt und man danach eine bessere Energie hat.
Wie so ein Reset zu haben auch. Genau, wie du sagst, die Reize mal wegzulassen und dann zu schauen, hey, worum geht's eigentlich wirklich?
Ja, unser Gespräch kommt so langsam zum Ende und die Reise, die wir jetzt hier unternommen haben, auch. Deswegen die Frage, hast du noch einen guten Tipp für uns, wie wir es schaffen können, das, was wir auf einer Reise erlebt haben, dass das so ein bisschen nachhaltiger auch im Alltag noch mitschwingt? Weil ich kenne das, ich bin dann 1-2 Tage wieder im Job und ich habe das Gefühl, ich fühle mich genauso gestresst wie vorher. Und wo ist denn das gute Gefühl, was ich eigentlich mitnehmen wollte? Hast du da einen guten Tipp?
Also zum einen hilft es oft, mal drauf zu schauen, was waren denn die Faktoren, die dieses gute Gefühl auf dieser Reise ausgemacht haben. Also unabhängig davon, wo war ich? Ne? Also ich war jetzt in, was weiß ich, Portugal an der Algarve. Die kann ich mir nicht in den Alltag holen. Aber mal zu schauen, wie war ich denn unterwegs? War ich vielleicht offener? War ich neugieriger? Und was kann ich davon in meinem Alltag vielleicht auch umsetzen, ohne dass ich jetzt an einer Algarve in Portugal bin? War es, weil ich abends ein Lagerfeuer gemacht habe? Ja, kann ich vielleicht hier auch machen, irgendwo, also jetzt nicht irgendwo im trockenen Wald. Da
freuen sich die Nachbarn hier mitten in Berlin.
Mitten in Berlin, aber auch das geht ja. Du kannst ja irgendwie in den Park gehen, an eine Feuerstelle oder so, oder an den See fahren. Da natürlich wirklich drauf achten, jetzt ganz speziell bei Lagerfeuer, dass man das dann auch darf und so und jetzt keine gut, Trockenzeit ist. Aber nur als Beispiel dafür, was kann ich davon nehmen, was ich da erlebt habe und vielleicht im Kleinen irgendwie auch umsetzen und in meinen Alltag integrieren. Das ist das eine. Und was mir immer geholfen hat, das ist natürlich was, vielleicht eine Besonderheit, die ich so habe mit dem, was ich mache. Zum Beispiel die große Reise durch Deutschland, die habe ich noch mal durcherlebt, indem ich nämlich ein Buch darüber geschrieben habe. Ich habe Vorträge darüber gehalten. Wir haben einen Film darüber gemacht. Also es gibt einen Dokumentarfilm, der auch im Kino lief, über diese Reise. Und so hatte ich immer, also mehrfach Möglichkeiten, diese Reise nochmal zu durchleben, nochmal mir zu überlegen, was hat die eigentlich mit mir gemacht, die einzelnen Situationen nochmal vorzuholen. Und auch wenn du jetzt kein Buch schreibst oder so, ja, oder Vorträge darüber hältst, gibt es ja doch Möglichkeiten, das vielleicht zu tun. Also in Form von einem Tagebuch nochmal das zu machen.
Fotoalbum,
ja, oder doch vielleicht einen kleinen Vortrag so im Freundes- und Bekanntenkreis zu machen, ohne die anderen zu langweilen, ja, indem man nur so Fotos hintereinander haut. Aber das ist auch eine Möglichkeit, da wirklich nochmal rauszudestillieren, was war das Besondere an dieser Reise? Und was hat das mit mir gemacht? Ohne dass man gleich, das passiert ja auch oft, das höre ich auch viel von auch Menschen, die das beruflich machen, die ein Projekt haben und eigentlich am Ende des Projekts schon genau wissen, was ist das nächste und wie geht es da rein. Und eigentlich schon die Hälfte des eigentlichen Projekts darüber nachgedacht haben, was das nächste ist.
So. Man ist nicht so im Hier und Jetzt?
Genau, du bist nicht so im Hier und Jetzt und du gibst oft diesen Reisen auch nicht die Möglichkeit noch zu wirken im Nachhinein, ja, weil du gleich an das Nächste denkst, weil du gleich das Nächste planst, so von einem ins andere hetzt. Also wirklich eine Reise nochmal die Möglichkeit geben, auch so sich zu entfalten im Nachhinein. Und das kannst du ja eben auch unterstützen, indem du, wie wir es gesagt haben, ne, dich damit nochmal beschäftigst, das nochmal aufbereitest.
Und vielleicht auch nicht direkt vom Flughafen zur Arbeit, sondern vielleicht mal noch 1-2 Tage Puffer. Bin ja auch schlecht drin, aber das wäre...
So ein paar Schleusentage wären nicht so schlecht, genau. Um sich vielleicht genau dafür auch nochmal Zeit zu nehmen. Ja.
Was mir gerade einfällt, was ich regelmäßig nach Reisen mache, ich suche mir dann einen Lieblingsmoment aus, irgendwas, was ich ganz toll fand, und mache mir ein Foto davon als Hintergrund auf mein Handy. Und immer, wenn ich das sehe, bekomme ich irgendwie gute Laune. Wobei ich jetzt gerade auch nochmal nachdenke und mir nicht so ganz sicher bin, ob das überhaupt so gut ist, jetzt das Handy mit dieser Urlaubserinnerung so zu verbinden.
Ach, ja, ich glaube, so päpstlich muss man das jetzt auch nicht sehen. Wenn dir das hilft dabei, dann ist es gut. So, also was funktioniert, ist gut. Ne? Du kannst ja natürlich auch anders machen, kannst ja irgendwie Fotos aufstellen oder was auch immer. Aber ich würde das jetzt erstmal nicht per se verteufeln. Wenn du das nun oft in der Hand hast, dann ist das ein guter Reminder.
Okay. Sehr schön. Lieber Christo, ich werde unser Gespräch jetzt auch noch nachhallen lassen. Ich nehme jetzt gleich einen Kaffee, setze mich in die Sonne, die scheint nämlich gerade so schön auf dem Balkon, werde nicht direkt das nächste machen, um dem Gespräch den gebührenden Raum zu geben. Also vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich nehme sehr viel mit. Ich glaube, auch wenn ich es dann später schneide, dann kommen auch noch mal ganz neue Gedanken. Also wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir. Das hat Spaß gemacht, sich da mal auszutauschen und gerade auch die Perspektive dann immer mal zu richten. Also weg von Mikroabenteuer, so ein bisschen das aufzumachen. Also es Mikroabenteuer ist toll, ja, aber auch große Reisen können toll sein. Es geht halt, wie gesagt, darum, wirklich bewusst unterwegs zu sein und mit so einer offenen, neugierigen Haltung. Und dann, ja, gibt es so unendlich viel zu entdecken, eben auch, aber vor unserer Haustür.
Und das lasse ich jetzt genauso stehen. Ihr Lieben, wenn euch Christos Ansätze genauso inspiriert haben wie mich jetzt gerade, dann bin ich mir sicher, findet ihr bei ihm im Podcast noch ganz viele andere Folgen, die ihr genauso begeistert hören werdet. Schaut einfach mal vorbei beim Frei-Raus-Podcast, den findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Oder ihr besucht ihn einfach mal auf seiner Instagram-Seite. Unter Frei-Raus-Podcast findet ihr ihn dort. Und bevor mich meine Stimme, und ich glaube, wir sind kurz davor, jetzt völlig verlässt, sage ich einfach Tschüss, ich mache mir jetzt einen Tee. Es war schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.